Ja, vielen Dank euch, liebe, vielen Dank Andreas, dass ihr diese hohe Flexibilität mit sich bringt. Normalerweise ist das nicht das, was ich liebe, dass ich mich frühzeitig schon wieder losmachen muss, aber heute ist leider nicht anders zu ändern und deswegen genau, würde ich mich gleich nach der Predigt verabschieden. Vielen Dank für das Verständnis. Diese Verse eures Kindermonatslieds bilden eigentlich auch eine gute Brücke zu dem heutigen Thema, zu der heutigen Predigt. Haggai, über Haggai möchte ich predigen. Ich habe es mal so unterschrieben, Zeit der Neuausrichtung. Eigentlich geht es in den beiden Epheser-Versen in meiner Wahrnehmung um einen Appell. Hey, liebe Leute, die ihr gerade diesen Rundbrief lest, haltet euch vor Augen, wer ist eigentlich Gott, was ist die Rolle Gottes und was ist eigentlich deine Rolle? Was ist die Rolle Gottes, dem Allmächtigen, dem Schöpfer Gott, dem, der einen riesigen Rettungsplan umgesetzt hat? Wir kommen gerade von Ostern, um dich und mich als Mensch zu retten. Und was ist meine Rolle, der ich das entweder annehmen darf oder nicht annehmen darf? Und was ist erst recht meine Rolle, wenn ich das für mich annehme und weiß, ich bin verbunden mit diesem Gott. Ich bin errettet durch diesen Gott und er lädt mich zu einem Leben ein, was er prägen will. Letztlich geht es auch bei Haggai darum, dass diese Rollenklärung nochmal stattfinden soll und das Volk Israel eingeladen wird, aufgefordert wird, hey, schaut nochmal auf das, wozu ihr eigentlich gerade da seid. Ich gebe uns mal vielleicht einen kleinen Einblick, was findet da eigentlich gerade statt bei Haggai, weil mir geht zumindest so, Haggai ist nicht automatisch meine tägliche Bibellese. Vielleicht geht es euch auch so. Bei Haggai ist es so, dass eigentlich, bevor er wirklich so aufs Tableau auftrat, zwei ganz wesentliche Punkte für das Volk Israel eingetreten sind. Nämlich zum einen ist das Babylonische Reich zu Ende gegangen, das Assyrische Reich ist zu Ende gegangen und diese beiden Reiche waren ja damit verknüpft, dass das Volk Israel Verschleppung und Deportation erlebt hat. Und jetzt war die Zeit des Großreiches, des Persischen Reiches. Und damit einherging, dass das Volk Israel die Gelegenheit bekommen hat, aus der Gefangenschaft zurückzukehren, um ihre Heimat wieder aufzubauen. Ja, eigentlich noch viel präziser, nicht einfach nur die Heimat aufzubauen, sondern den Tempel wieder aufzubauen. Das Haus Gottes, der Ort, der eigentlich deutlich machen sollte, unser Gott erlebt mitten unter uns. Das war ihr Auftrag, damit sollten sie unterwegs sein und dann tritt Haggai auf, beziehungsweise sollte auftreten. Gott hat sich an Haggai gewandt und gesagt, du bist jetzt mein Sprachrohr, du bist mein Prophet, du sollst eine Botschaft an mein Volk überbringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf die Propheten guckt im Alten Testament. Oftmals hat man nicht so den Eindruck, dass sie unbedingt zu beneiden sind, ne, in dieser Rolle, weil sie waren ja ganz oft wirkliche Alleinkämpfer. Sie bekommen die Nachricht von Gott, sie sollen eine Botschaft Gottes an das Volk weitergeben und eigentlich ist fast in allen Fällen zu erwarten, dass das Volk das erstmal nicht so cool findet, weil das mit Kritik, mit dem Finger in die Wunde legen verbunden ist, weil Gott sagt, mein Volk hört meine Stimme durch meinen Propheten. Ich möchte, dass ihr euch meine Worte zu Herzen nehmt. Und so war es hier eben auch. Und Haggai, er hat das ernst genommen. Er ist nicht wie andere Propheten weggerannt, ja, und hat gesagt, lieber nicht, bevor ich das jetzt an die Adressaten bringe, diese Botschaft. Nein, er hat seinen Job als Prophet Gottes, als menschliche Stimme Gottes an das Volk Gottes ernst genommen. Und an diese Worte, genau, da möchte ich gerne mit euch heute einsteigen. Und ich lese uns einfach mal die ersten vier Verse des Haggai-Buchs, Haggai 1, ab Vers 1. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Hier merkt man schon, da ist eine ordentliche Kritik, die damit schwingt. Der ursprüngliche Auftrag, das Haus Gottes, den Tempel aufzubauen, der war vollkommen aus seinem Blick geraten. Und ich muss sagen, ich glaube, man kann das sogar ein Stück weit nachvollziehen. Da stand ja nichts mehr in ihrer alten Heimat. Da war alles kaputt. Sie kamen an einen verwüsteten Ort. Jahrzehntelang wurde dort nicht mehr gelebt. Vieles, was vorher da war, war einfach zerstört. Aber aufgrund dieser Not geriet eben dieser eigentliche Auftrag aus dem Blick, das Haus Gottes zu bauen. Und sie konzentrierten sich vielmehr auf das Naheliegende, dass sie versorgt sind, dass ihre Häuser aufgebaut werden. Aber man muss sagen, so wie es jetzt hier ja auch formuliert wird, offensichtlich haben sie nicht einfach nur ein Zelt aufgeschlagen und gesagt, jetzt, das sind unsere neuen vier Wände, sondern hier wird ja sogar davon gesprochen, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen. Offensichtlich haben sie da schon ein bisschen mehr investiert, um es wohnlich einzurichten, um sich wirklich wieder zu Hause zu führen. Kann man ihnen einen Vorwurf machen? Auch wir finden es ja schön, wenn wir uns wohlfühlen können. Wir brauchen ein Umfeld, wo man sich wohlfühlt, wo man sagen kann, das ist mein Zuhause, hier darf ich ankommen, hier darf ich sein, hier darf ich mich erholen von vielen Dingen, die vielleicht anderswo auf mich einprasseln. Aber hier in den ersten Versen wird schon deutlich, Gott wendet sich an sein Volk und bittet sie, neu darüber nachzudenken, was sind deine Prioritäten, was sind eure Prioritäten in eurem Leben. Und das, finde ich, greift schon sehr tief, weil ich glaube nicht, dass es hier eine Generalkritik ist, dass man sich keine Häuser bauen darf. Auch in der heutigen Zeit. Ja, wir haben vor anderthalb Jahren ein Haus gekauft. Die Frage ist, muss ich mich jetzt angesprochen fühlen, weil Gott das vielleicht pauschal als schlecht erachtet? Das glaube ich nicht. Aber es gibt so vieles, worum wir uns in unserem Leben drehen könnten, was immer wieder zumindest das Potenzial hat, unseren Blick von Gott abzuwenden und von dem, wozu Gott uns eigentlich eingesetzt hat, wozu er uns berufen hat. In der damaligen Zeit, genauso wie in der heutigen Zeit. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Text rund um Haggai und dem Volk Israel auch hochaktuell für uns ist. Darüber nachzudenken, was prägt mein Leben, was füllt mein Leben und welchen Raum hat eigentlich der Ruf Gottes, der an uns, an jeden Einzelnen geht, der sagt, ich will diesem Gott folgen. Und ich will dieses Leben leben, was er mir schenken möchte. Und deswegen könnten wir uns eigentlich fragen, bauen wir gerade Gottes Reich? Jetzt an diesem Punkt, wo wir uns befinden, wo du dich befindest, oder was bauen wir eigentlich gerade? Was ist dran? Was ist heute dran? Was ist heute nach diesem Gottesdienst dran? Was ist ab morgen Montag einer neuen Woche für dich und für mich dran? Und der Text geht aber auch weiter. So steht ab Vers 5, und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh, über alle Arbeit der Hände. Direkt in den ersten zwei Versen wird eine Aussage doppelt getroffen. Achtet auf eure Wege. Die Aufforderung, darüber nachzudenken, wo bist du gerade eigentlich unterwegs? Wir kennen es aus dem Neuen Testament, wo uns zugesagt wird, dass Gott Dinge vorbereitet für uns, dass wir auf dem Wege Gottes unterwegs sein sollen. Und hier haben wir die Aufforderung, achtet auf eure Wege, denkt mal darüber nach, wo seid ihr gerade unterwegs? Und was ist der heutige Standpunkt und in welche Richtung willst du dich bewegen? Und ich musste sofort an ein Navi denken, wo ich dachte, geht es jetzt darum, darüber nachzudenken, dass ich an der letzten Kreuzung falsch abgebogen bin und die Stimme des Navis nicht richtig gehört habe? Und jetzt umdrehen muss, um dann wieder auf den richtigen Weg zurückzukehren. Eigentlich empfinde ich das Reden von Gott hier so, nee, es ist schon vorher etwas schiefgelaufen. Ihr habt von Anfang an eigentlich nicht die richtige Adresse ins Navi eingegeben. Es war klar, ihr kommt hier zurück in eure alte Heimat, aber ihr habt gar nicht richtig angefangen, überhaupt darüber nachzudenken, mein Haus zu bauen. Ihr seid nicht auf die Berge gegangen, habt das Holz geholt, um mein Haus zu bauen. Nein, ihr habt eure Häuser, eure getäfelten Häuser gebaut und damit nur eure Ziele im Blick gehabt, aber nicht danach gefragt, was will eigentlich Gott von euch? Und ich habe den Eindruck, wir leben doch heute in einer Zeit, wo wir uns das manchmal mehr wünschen würden. Gott, was willst du eigentlich wirklich von mir? Manchmal würden wir uns das wünschen, dass wir Gottes Willen noch klarer erkennen, konkreter erkennen. Und gleichzeitig sehen wir hier bei Haggai und dem Volk Gottes, Gott sprach sehr, sehr klar. Es ist nicht automatisch alles leichter in unserem Leben, nur weil wir die Stimme jetzt ganz klar und konkret hören. Aber egal, ob du gerade dich ein bisschen weiter weg von Gott fühlst oder sehr nah dran, egal, ob du den Eindruck hast, Gottes Reden ist gerade sehr präsent in meinem Leben oder doch recht leise. Alles beginnt damit, dass wir überhaupt die richtige Adresse ins Navi eingeben und sagen, ja, ich möchte bereit sein, nach dem Willen Gottes zu fragen, ihn zu erkennen und diesem Gott zu folgen, seinen Willen tun. Und ich lese uns nochmal die zwei mittleren Verse 8 und 9, wo steht, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das so, spricht der Herr der Herrscher? Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Hast du, und ich muss mich selbst auch fragen, habe ich das auf dem Schirm, dass Gott uns segnen will? Den Weg, den wir mit seiner Hilfe gehen, unter seiner Anleitung, unter seinem Willen. Denn so wird das ja hier auch gesagt. Geht bitte den Weg, den ich euch vorgebe. Ich habe daran wohlgefallen, ihr werdet mich ehren dadurch. Ihr erlebt jetzt aktuell so vieles in eurem Leben, was definitiv kein Segen ist. Aber es kann Segen in eurem Leben sein, wenn ihr nach meinem Willen fragt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott segnen will, wo wir uns als Kinder Gottes erkennen, wo wir uns erkennen als Geschöpf in der Hand des Schöpfers. Gott will uns segnen in dem Moment, wo wir erkennen, es sind nicht unsere Taten, so wie wir es gerade in Epheser 2 gelesen haben, sondern es ist alleine das Handeln Gottes, was uns fähig macht, dieses Leben zu leben und was es uns überhaupt erst ermöglicht, diesem Jesus, diesem Gott wirklich nachzufolgen. Immer wieder taucht in diesen Versen auf, bitte, denkt über eure Prioritäten in eurem Leben nach. Und ich finde es großartig, dass Haggai den Mut gefunden hat, diese Worte weiterzugeben. Denn ich glaube, er hat sich nicht einfach nur als jemand verstanden, der mit dem Zeigefinger rumrennt und sagt, ich prügel es euch jetzt so lange ein, bis ihr es verstanden habt. Sondern mit jedem Appell, den Gott damals an das Volk Israel wandte, wie auch heute, wenn Gott Appelle an uns richtet, so gehen auch seine Verheißungen und Versprechen damit einher. Was uns geschenkt ist, geschenkt wird, wenn wir uns auf seinen Weg bewegen. Und hier sind nochmal diese zwei Aspekte, die in Vers 8 aufgeführt werden. Ich werde Wohlgefallen an euch haben. Ich will Wohlgefallen an euch haben. Und das, was ihr tut, das gibt mir Ehre. Es verherrlicht mich. Es setzt mich eben sehr deutlich durch euer Handeln an die erste Stelle. So soll unser Leben geprägt sein. Davon wollen wir uns leiten lassen, diesem Gott Ehre zu geben, durch unser Handeln, durch unser Reden, ja durch unser Sein, soll das zum Ausdruck kommen, auch heute bei uns. Ab Vers 12, das sind die letzten drei Verse dieses ersten Kapitels. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. Haggai wurde für seinen Mut belohnt, Gott treu zu sein und die Worte Gottes so weiterzugeben, wie Gott es wollte. Er wurde damit belohnt, zu sehen, wie der Geist weht, könnte man heute sagen. Ja. Wie Menschen angerührt werden, wie Menschen Buße tun, wie Menschen sich wieder voll auf Gott ausrichten und wirklich eine Dynamik sichtbar wird. Weil durch die persönliche Ansprache Gottes findet Neuausrichtung statt, werden Herzen bewegt. Und ich möchte auf einen Aspekt zunächst eingehen, und zwar Vers 12 steht ja abschließend, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Als sie die Stimme des Herrn hörten, war die Folge, sie fürchteten sich vor dem Herrn. Und ich möchte hier darauf eingehen, weil diese Furcht, die sie ergriff, das war keine Angstfurcht, sondern es war Ehrfurcht. Und es ist manchmal eben gar nicht so leicht zu füllen. Was bedeutet Ehrfurcht? Was verbindest du auch mit diesem Begriff der Ehrfurcht? Ich möchte einfach mal drei Aspekte herausgreifen, die mir sofort in den Kopf schießen, wenn ich daran denke, dass Ehrfurcht eine Rolle spielt. Ehrfurcht, so wie hier an diesem Punkt, das Leben von Menschen auf einmal erfasst. Das ist zum einen der Punkt, dass sie leidenschaftlich dienen wollen. Nicht aus Angst. Jemand, der aus Angst erstarrt, der kann nicht leidenschaftlich dienen. Aber die Folge, die ja aus diesem Ansprache Gottes war, war, dass dieses Volk bewegt wurde, dass der Geist sie ergriff und dass sie anfingen, das Haus Gottes zu bauen. Sie wollten Gott dienen. Und sie vertrauten diesem Gott. Auch das drückt Ehrfurcht aus, weil Vertrauen und Angst, das sind irgendwie zwei Worte, die nicht wirklich zusammenpassen. Aber Ehrfurcht vor dem einzig wahren Gott, ihn zu erkennen, wer er wirklich ist, das kann Vertrauen auslösen. Weil dann auf einmal möglich ist, nach den Wegen Gottes zu fragen, aber diese Wege auch wirklich zu gehen. Und nicht nur im Fragen stehen zu bleiben, weil ich diesem Gott vertrauen kann. In seiner Nähe, die er zu mir hat, durch seine Ansprache, die mich erreicht. Und ebenso kann ich ihm in seiner Heiligkeit vertrauen, in seiner Einzigartigkeit. Diesem Gott folge ich gerne. Und schließlich, es kann vorwärts gehen. Ich kann mich lösen von Dingen, die mich vielleicht gefangen nehmen und kann bereit sein, diesem Weg zu folgen, den Gott mir vorgibt. Denn das, was das Volk ja erlebte, war, sie konzentrierten sich voll und ganz erstmal auf ihr Heim, auf ihre Häuser. Das war für sie wichtig offensichtlich. Aber es verbaute auch den Weg, wirklich auf den Weg unterwegs zu sein, den Gott ihnen vorgeben wollte und vorgegeben hat. Drei Punkte, die Ehrfurcht mit unterstützt. Und vielleicht würdest du, wenn du jetzt über den Begriff Ehrfurcht nachdenkst, noch andere Begriffe finden, wo du sagst, wenn ich an meinen Gott denke und darüber nachdenke, inwiefern ich Ehrfurcht empfinde vor diesem Gott, dann könntest du jetzt deine Liste füllen, was macht das mit dir? Und wenn dieser Begriff Ehrfurcht eigentlich gar nicht so richtig in deinem Vokabular vorkommt, dann lade ich dich ein, darüber nachzudenken, ob das nicht deine Beziehung zu diesem Gott bereichern kann. Denn für das Volk war es offensichtlich eine Bereicherung. Denn da kam ja etwas in ihr Leben hinein, was vorher offensichtlich nicht da war, und es veränderte ihre Einstellung zum Jetzt, zu dem Alltag, in dem sie dort jetzt auf einmal lebten. Und sie waren fähig, neue Perspektiven einzunehmen. Sie waren fähig, Prioritäten in ihrem Leben zu verschieben, weil ihr Blick auf Gott auf einmal neu gelenkt wurde. Und dann ergriff sie eben der Geist Gottes. Und beim Lesen hat es mich so voll an Pfingsten erinnert. Und das Pfingstgeschehen, was wir in der Apostelgeschichte lesen, wo der Geist Gottes auf die Apostel kam. Und wenn man dann einfach in der Folge sieht, was wurde dadurch ausgelöst, weil Menschen befähigt wurden durch den Heiligen Geist und sie einfach vollmächtig den Menschen von dem Evangelium erzählten, vollmächtig von den Begegnungen, die sie mit Jesus hatten, weil auch sie dort nochmal eine neue Begegnung mit Gott durch den Heiligen Geist hatten. Hier kam der Geist auf die wesentlichen Personen, sie sind namentlich genannt in dem Text, aber auch das ganze Volk wurde von diesem Geist ergriffen. Und wir, die wir Jesus nachfolgen, wir dürfen auch in dieser Kraft leben. Dieser Geist lebt in uns. Und ich möchte uns alle zu dem Gebet einladen, dass dieser Geist Freiheit bekommt in unserem Leben, damit er zur Entfaltung kommen kann. Sodass Dynamik sichtbar wird in unseren Familien, bei dir ganz persönlich im Leben, in unseren Gemeinden, in ähnlicher Weise, wie es hier das Volk Israel erlebte. Und auf einmal der Bau des Tempels losging. Und Gott stellt sich zu ihnen. Bereits hier in dem Versen sagt er, ich bin mit euch. Aber er sagt es auch direkt, nachdem diese Dynamik aufbricht. Am Anfang des zweiten Kapitels. Diese Folie habe ich euch unterschlagen. Diese Vers möchte ich uns auch noch lesen. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Ich hatte vorhin gesagt, dieses Appellwort Haggais war sehr, sehr tief verwoben mit den Zusagen Gottes. Und diese Verse jetzt zu Beginn des zweiten Kapitels machen es noch mehr sehr deutlich. Ich habe uns das mal markiert. Doch, ihr seht es besser. Dreimal wird gesagt, seid stark. Einzelne Personen werden angesprochen, das ganze Volk wird angesprochen. Sei stark. Du bist kein schwaches Volk. Auch wenn du gerade erst aus der Gefangenschaft kommst, auch wenn du Jahrzehnte verschleppt warst, du bist ein starkes Volk. Warum? Ich bin mit euch. Gott ist an ihrer Seite, Gott ist an deiner Seite, egal wie kraftlos oder wie kraftvoll du dich jetzt gerade fühlst. Egal, was dieser Appell an das Volk Israel heute früh an bei dir alles löst. Diese Zusagen stehen. Ich bin bei euch, sei stark. Mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Ich verstehe es so, dass Gott diesem Volk nochmal deutlich macht, habt im Blick, das ist jetzt kein Strohfeuer, wo der Geist Gottes gerade für euch greifbar wird, wo ihr auf einmal jetzt eine neue Priorität in eurem Leben gesetzt habt Gott auf die Eins. Manchmal denken wir ja so, das ist gerade so ein Strohfeuer. Vielleicht, wenn man bei Person XY gerade sieht, wie sie geistlich vielleicht unterwegs ist, lass die erstmal wieder runterkommen. Oder wenn die Teens und Jugendlichen von irgendeiner Konferenz gerade wieder nach Hause kommen, lass die erstmal wieder ein bisschen im Alltag angekommen. Gott sagt hier seinem Volk, sei stark, lebe die Identität, die ich dir gebe, denn ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, mein Geist lebt unter dir. Und das will ich uns allen heute früh einfach auch nochmal zurufen. Wir brauchen keinen Tempel. Bei aller Liebe zu unseren Gemeindehäusern, die sind absolut zweitrangig, wenn nicht noch niederrangiger. Entscheidend ist, wozu sind wir gerufen als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter dieses einzigartigen Gottes in diese Welt hinein? Was hat Gott mit dir vor? Welche Berufung will er dir auch vielleicht heute noch zusprechen? Wo möchte er dich aufrichten, wo du vielleicht merkst, ich bin kraftlos? Ergreife diese Identität neu, wer du in den Augen Gottes bist, damit wir kraftvoll durch den Geist geleitet als Kinder Gottes Licht in dieser Welt sein können, so unterschiedlich die Situationen und die Rollen aussehen können. Und hiermit möchte ich schließen. Ich würde gerne noch für euch beten, dass wir gemeinsam diese Dynamik erleben, die der Geist freisetzen kann, bei einem ganz persönlich, aber auch in der Gemeinschaft, zu der wir zusammengestellt sind. Lass uns doch gerne dazu aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir. Du bist ein großartiger Gott. Du bist der einzig wahre Gott. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder liebevoll ansprichst. Manchmal könnte man im ersten Moment sich fragen, schwingt da jetzt wirklich auch noch Liebe mit oder sind das alles nur noch Appelle? Auch damals das Volk. Aber das Volk durfte erkennen, was für einen Gott sie eigentlich haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du auch uns erkennen lässt, immer wieder neu, mit was für einem Gott wir es eigentlich zu tun haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder deutlich ansprichst, uns dorthin ziehst, wo du uns haben willst, dass du uns diesen Weg zeigst, auf dem wir unterwegs sein sollen. und dass du uns gleichzeitig die Offenheit in unsere Herzen schenkst, die Fragen, die du an unser Leben richtest, auch mal offen zu beantworten. Was sind meine Wege? Was sind meine Prioritäten in meinem Leben? Welche Rolle spielt der Auftrag und die Berufung, die du in mein Leben hineingesprochen hast? Jesus, lass uns stark werden im Geist, stark werden in unserer Identität als Kinder Gottes, stark werden im Nachfolgen, im Erkennen, was dein Wille ist. Und ich wünsche mir, dass wir diese Dynamik in unseren Gemeinden neu erleben. Diese Dynamik, welche das Volk Gottes damals erleben durfte, die Dynamik, die an Pfingsten deutlich wurde, als auf einmal von jetzt auf gleich Tausende zum Glauben kamen, weil dein Geist durch Menschen hindurch wirkte. Und so wünschen wir es auch heute, dass wir Aufbruch erleben, dass im 1:1 in der Beziehung zu dir Neubelebung stattfindet, aber dass wir genauso auch im Großen sehen, wie kraftvoll du auch heute in dieser Welt hier unter uns wirken willst. Hab Dank dafür, dass du damals wie heute der gleiche bist und zu uns sprechen willst, immer passend, so wie wir es brauchen und nötig haben. Hab Dank dafür.